Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an, 178. Wir sind hier am Forsthaus, weil heute gleich die FUMA-Wahl stattfinden.
Oder FUMA-Mitgliederversammlung, oder?
Die FUMA-Mitgliederversammlung inklusive Wahl, glaube ich.
Des Vorstandes,
genau. Des Vorstands. Und an der Stelle sei nochmal erwähnt, dass eigentlich jeder hier Mitglied werden kann in der FUMA und auch sollte, weil es ja die Fan- und Mitgliederabteilung des 1. FC Union Berlin. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man in einer mitgliederstarken Gesellschaft auch mitspricht.
Genau, und diese Mitgliedschaft ist kostenlos. Könnt ihr über die Homepage euch den Antrag runterladen und euch für eine AG entscheiden. Da gibt es einige. Mitbestimmung ist wichtig, vor allen Dingen in unserem Verein.
So, und jetzt kommen wir erstmal zur Begrüßung. Hallo Ralf.
Hallo Jan, ich grüße dich.
Genau, hallo Hörer. Also ihr hört, wir sind sozusagen nach den Spielen von Union gegen Bayern der Frauen. Und
ja, wir sind gar nicht nach Hause gefahren. Wir haben
nach dem Pokalspiel von Union in Braunschweig und wir fangen chronologisch an. Ich war relativ zeitig diesmal im Stadion, weil ich nicht meine Stange haben wollte und stellte fest, obwohl zusammen mit einem anderen Unioner, weil der hatte Probleme mit dem Laufen, haben wir gesagt, wir gehen gemeinsam die Treppen hoch und sind dann beide Erster, waren wir aber nicht, ihr wart schon da. Erzähl mal, Choreo.
Ja, es gibt ja schöne Bilder von dem Abend, kann man sich ja gerne angucken. Es gab eine schöne...
Ja, ich wollte eigentlich wissen, wie kamt ihr da drauf?
Das war ja eine Aktion von mehreren Fanclubs, also insofern nicht nur von uns. War eine schöne Aktion von vielen Fans für den Verein, für das erste Pflichtspiel der Frauen, Eröffnungsspiel der ersten Fußball-Bundesliga, muss man ja noch dazu sagen. Freitagabend, Flutlicht, Anstoß 18.20 Uhr. Da muss man sich natürlich was Besonderes einfallen lassen und das war eben was ganz Besonderes. Viel Vorbereitungszeit, es haben ganz viele Leute dran rumgebastelt. Es hat viel Zeit gekostet, aber das Ergebnis spricht für sich.
Muss ich auch sagen, war eine hervorragende Choreo, habe ich mir auch als ersten Punkt gleich aufgeschrieben, deswegen habe ich ihn auch gleich erwähnt. Die Idee, da 11 Spielerinnen zu präsentieren, die man teilweise erkannt hat, teilweise aber auch undefiniert sein sollten, glaube ich, sollten einfach nur den Mannschaftsgeist sozusagen darstellen, höchstwahrscheinlich, genau. Ist euch wirklich sehr gelungen. Eine Frage habe ich dazu, Block F.
Das ist ein Fanblock. Ein Fanblock, sage ich schon. Eine Fangruppe.
Achso, die hört aber nicht zu euch.
Nicht, dass ich wüsste.
Es sah mir so aus, ob es eine Fahne ist.
Nee.
Oder eben transparent.
Nee. Gut. Es gibt ja verschiedene Supportergemeinschaften, die Damen, die Mädels unterstützen. Und insofern ist Block F eine davon.
Gut. Dann können wir ja eigentlich schon zum Spiel mehr oder weniger kommen.
Also, man muss dazu sagen, das Stadion war fast voll.
Da waren 17.083 Zuschauer, da hast du recht.
Ja.
Und es waren auch ganz, ganz viele auf dem Rasen. Unter anderem eine von den, eine von den Oldies hat mich angesprochen, dass sie leider die Leverkusen-Fahne tragen musste. Aber es gab schlimmere Fahnen, die man hätte tragen müssen.
Ja.
Und ich habe schon gesagt, wenn ich da Fahnenschwenker gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich die Fahne nicht entrollt. Wahrscheinlich hätte ich einfach so geschwungen und ich glaube, das wurde auch so gemacht.
Dass sie live im Fernsehen dann natürlich zerbricht, kaputt geht.
Nein, das darf man glaube ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ich fand die Eröffnungsveranstaltung auch ein bisschen daneben. Also das war, Fahnen auf dem Rasen haben da irgendwie nichts zu suchen. Ich finde, die Fahnen sollten in den Blöcken vor allen Dingen sein und sollten dafür Stimmung sorgen und nicht auf dem Rasen. Das machen ja andere Bundesliga-Vereine in nahezu Regelmäßigkeit. Wir haben uns dazu entschlossen, das eigentlich nie zu machen. Aber es war eben diesmal so, das war die Choreo, es sind sehr, sehr viele Leute da gerannt.
Genau.
Was auch ein bisschen peinlich ist, Vivian hat die ganze Zeit immer erzählt, was ist, wenn jetzt da einer stolpert? Ich sage, dann hat er für Leben.
Ja. Genau, aber ich sag mal so, das ist ja nun mal die Eröffnungsveranstaltung vom DFB. Mhm. Und dass wir das bis jetzt noch nicht so richtig erlebt haben, liegt ja auch daran, dass wir bisher nie die erste Bundesliga am ersten Tag eröffnet haben mit dem ersten Spiel, was ja traditionell immer der deutsche Meister eröffnet. Und in dem Fall waren wir die Beteiligten. Natürlich
also
wahrscheinlich
spielen wir nächstes Jahr in München, oder?
Höchstwahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber vor den 2000 Leuten, ich glaube, dass dem DFB schon klar war, wenn sie in Berlin hier bei uns in der Alten Försterei eine Eröffnung machen, war schon das Kalkül, dass das Stadion voll ist und eine Atmosphäre bietet, die du sonst in keinem anderen Stadion in Deutschland haben wirst. Auch nicht bei den Bayern. Und insofern, gut, wir haben, glaube ich, mal in der zweiten Liga haben wir, glaube ich, mal den Spieltag eröffnet. Da war es ja schon ähnlich mit Fahren. Nicht ganz so.
Haben wir das mal, ja?
Ja, ich glaube, ja.
Also ich weiß, dass wir mal die Eröffnung von mehreren Stadien zelebriert haben, unter anderem das umgebaute Olympiastadion und auch in Düsseldorf, die, ja, wie sie auch immer jetzt heißt, Arena aus Düsseldorf. Aber dass ich an Zweitliga-Eröffnung kann ich mich irgendwie nicht erinnern.
Na, ich kann mich daran erinnern, dass wir das schon mal eine jede Menge Männer und Frauen mit Fahnen bei uns über den Rasen gerannt sind. Oder war es das letzte Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Aber zumindest hatten wir so eine Eröffnung mal. Da scheint ja beim DFB so üblich zu sein. Insofern, ja, kann man mal gucken. Ja, ist auch nicht mein Fall. Aber gut, das Eröffnungsspiel gehört nun mal dazu. Solange unsere Hymne kommt, ist mir alles egal.
Und die Hymne wurde auch gespielt und wurde ein bisschen komisch angeguckt, weil ich ziemlich lange gewartet habe, bis ich den Schal hochhalte, aber ich habe mir auch in dieser Saison wieder vorgenommen, traditionell nur bei unserer Hymne und nicht beim Plänkel die Fahne hochzuhalten. Erstmal hält man länger aus. Und ja. Ist ganz schön windig hier.
Ja.
Und zweitens ist es ja Theaterstück und da hätte ich auch die Schal hochgehalten, wenn ich beim Theaterstück wäre, aber ich bin bei Union und deswegen bei Nina.
Ja.
Aber egal.
Es war ein schöner Abend und ich, trotz Urlaubszeit, einige waren ja in Griechenland, einige woanders, da wo es warm ist, in dem Fall war es ein wunderschöner Abend, es war voll und dann ging das Spiel los.
Ja, Miriam Schwärmer hatte angepfiffen und schon gleich, sag ich mal, ein munteres Spielchen, Laura Dahlmann, heißt die Laura?
Ja. Nee, Laura? Laura? Nee. Ich glaube, weiß ich nicht. Dahlmann, ja,
Linda,
aber Linda Dahlmann.
Linda Dahlmann hat in der vierten Minute aus der zweiten Reihe geschossen. Wollen wir zu unserer Aufstellung erstmal kommen?
Würde ich erstmal sagen, genau, wir machen es mal chronologisch. Wir hatten im Tor, wie so üblich ist, Kara Bösel,
ja.
Tomke Schneider, Samantha Steuerwald, Ember Thysiak, Jill Jansens, Lisan Greve.
Na, Jella Veit und Lisan Greve. Wenn wir die chronologisch von links nach rechts gehen.
Ja.
Dann Lela Egli aus Freiburg gekommen, Lia Kamper, Eileen Kampel und ganz vorne als Spitze Lisa Heiseler als Mannschaftskapitänin.
Richtig, genau.
Und ja.
Das ist eigentlich so die aktuelle Aufstellung. Hast du eigentlich mal verglichen? Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, wen wir als Aufstellung sehen würden. Hast du jetzt nicht dabei? Nee.
Das ist genau die Aufstellung, die wir hatten.
Genau, darauf wollte ich doch hinaus.
Nein, ist sie nicht. Wir hatten Jill Jansens nicht drin, glaube ich, aber wir hatten da auf der Position zum Beispiel Lisa Gräfe, aber wir haben in einem 4-2-3-1 gespielt und insofern war die Kette davor sozusagen also Lisa war aber für mich Tatsache ein sehr dominanter Faktor in diesem Spiel. Zumindest von der Startaufstellung. Und in der siebten Minute hat sie dann Eileen Kampel ziemlich nach vorne geschickt und sie hat sich für die lange Ecke entschieden im langen Sprint.
Mhm.
Ich habe mir das später nochmal angeguckt, die kurze Ecke wäre wirklich frei gewesen, weil die Torwartfrau von Bayern, Mamutovic, hat sich darauf Tatsache konzentriert, dass es wahrscheinlich in die lange Ecke gehen wird.
Mhm.
Die kurze Ecke wäre also dann auch frei gewesen und da war auch keine Bayern-Spielerin. Und
mich hat wirklich überrascht, wie schnell Eileen Campbell wirklich war. Also die hat ja wirklich die Bayern-Spielerin stehen lassen.
Mhm.
Und du sahst in den ersten Minuten nicht, wer deutscher Meister ist und wer hier der Herausforderer ist. Ich fand, es war eine Partie, wo du gesehen hast, wir stellen uns nicht hinten rein, wir parken nicht hinten Bus und hoffen, kein Tor reinzukriegen, sondern man hat eindeutig gesehen, da steckt ein Plan dahinter. Und der Plan ging ja auch auf.
Das stimmt.
Soweit.
Wir hatten auch gleich die zweite Chance, fand ich. Tomke Schneider aus 20 Metern, die dann nach innen zieht, von links nach rechts nach innen und dann nochmal abzieht. Und da auch da musste Mamutovic schon ganz schön viel riskieren.
Ja. Das war eine 18 Minute schon. 18, also ja. Ich glaube, die ersten 20 Minuten waren so die 20 Minuten, die man so als Blaupause nehmen könnte, wie es mit dem Unionsspiel der Frauen auch in Zukunft aussehen könnte. Das war ein Spiel, das überlegen war, also überlegt von der Situation her, nicht überlegt überlegen über den Bayern, sondern man hat gesehen, man will über bestimmte Passwege nach vorne gelangen.
Ja, mir hat noch ein bisschen gefehlt, wir hatten in der vorigen Saison ja viele Probleme, von der hintersten Kette zur vordersten Kette zu spielen, weil immer nur über lange Bälle ging. Diesmal ist das Mittelfeld schön eingebunden worden, aber es ging zu wenig eigentlich in die Spitze, fand ich. Also da waren teilweise, wie soll ich sagen, da waren die Wege zu, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir einen Gegner hatten.
Genau, meine, du hast eindeutig gesehen, Lisann Greve, was die Mittelfeld kann, also was sie generell kann und wie sie das Mittelfeld gestaltet, von den 45 Pässen, die sie vergeben hat, sind 44 angekommen. Das ist natürlich eine Qualität, die hatten wir vorher nicht. Also nicht in diesem Ausmaß.
Ja, vor allen Dingen ist sie auch wirklich auch eine präsente Spielerin.
Ja.
Also Wahnsinn. Ich habe mich ja schon in den Testspielen mehr oder weniger darauf oder ich habe ihre Art und Weise zu spielen sehr gemocht. Ja, und es ist sozusagen momentan die Union Lieblingsspielerin von mir. Und sie hat auch bewiesen, dass ich mich da nicht geirrt habe. Die bleibt es auch.
Ich glaube, sie wäre auch eine würdige Siegerin gewesen, Spielerin, wie heißt das?
Spielerin des Spiels.
Players of the Match, wie es auf Englisch so schön heißt. Wäre für sie, denke ich mal, passend gewesen. Aber es ging ja leider nicht so weiter wie die ersten 20 Minuten.
Wie hast du denn die 23 Minuten gesehen, wo Jovana Damjanovic den Rasen in der alten Försterei mit den Fäusten bearbeitet hat? Kannst du dich nicht erinnern?
Nee,
da hat sie eine gelbe Karte für gesehen, weil sie ziemlich auf mit der Schiedsrichterin sauer war, dass sie keinen Freistoß gekriegt hat.
Ach so, ja.
Wahrscheinlich war das aber auch der Plan der Bayern-Spielerin, Freistöße zu erzeugen, um mit Standards Tore zu erzielen.
Mhm.
Und das ist ja nur 3 Minuten später, in der 26. auch der Clara Bühl sehr gut gelungen. Da hat Marie-Louise Eta auch ziemlich geschimpft, weil für sie war es kein Foul. Und da haben wir einmal mehr Lehrgeld bezahlt. Da war die Linie war komplett frei für Clara Bühl und die hat sie schön in Dreiangel gezogen.
Ja, ich würde aber auch sagen, wir waren an dem Freistoß nicht ganz unbeteiligt, im Vorfeld schon. Und ich hatte das Gefühl, wissen tue ich es nicht, ich bin da auch kein Profi, aber ich hatte das Gefühl, die Mauer stand auch ein bisschen nicht falsch, eine Frau zu wenig in der Mauer, waren nur drei Spielerinnen. Und standen meines Erachtens auch zu weit links.
Mhm.
Und
die Mauer stand schlecht.
Und das so ein, und dann hast du natürlich eine Freistoßschützin wie die Clara Bühl. Die nutzt natürlich jede Lücke aus. Und der Ball, der war wunderbar getreten. Und ja, in die Torwartfrau-Ecke. Aber da wäre auch an guten Tag nichts zu halten gewesen. Aber meine Meinung ist, die Mauer stand erstmal eine Frau zu wenig.
Also sie hatte frei, also sie konnte direkt schießen,
ja.
Da war niemand?
Nee.
Und weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich nur verhindern, wenn man wirklich vernünftiges Stellungsspiel hat.
Ja.
Und wenn Kara Bösel auch so gestanden hätte, dass sie, mehr oder weniger in der abgewandten Ecke gestanden hätte, aber du stehst ja in der Torwart-Ecke, also machst ja von Hause aus du stehst der nahe zum Pfosten, damit du den Freistoß eigentlich siehst und du deckst ja mit der Mauer die Seite ab,
genau,
die du möchtest und siehst dann eben auf der anderen Seite und dann war das natürlich
frei.
Ziemlich einfach für.
Genau.
Das hat uns ein kleines bisschen Stecker gezogen, fand ich, das Tor, wenn auch alle anderen gesagt haben, dass wir uns nicht beirren lassen haben, aber so richtig konstruktive kam dann nicht mehr von uns. Wir haben dann mehr oder weniger versucht, durch Ballstaffetten wieder Sicherheit zu bekommen. Und die Bayern haben das irgendwie verwaltet, das Spiel. Die wollten wahrscheinlich auch kein Risiko eingehen, weil sie gewarnt war von den schnellen Unionsspielerinnen. Und ja.
Ich meine, es hat sich ja einige Male gezeigt, wenn die langen Pässe an der Strafraum, also an der Auskante lang gespielt wurden, dass so Tomke wie auch, ich weiß nicht, wer war jetzt rechts?
Egli.
Lela. Genau, die sind ja schnell und die erlaufen sich ja auch die Bälle. Das ist natürlich ein probates Mittel, um hinter die Ketten zu kommen. Und das haben sie ein paar Mal probiert. Leider sind sie dann immer nur bis zum Strafraum gekommen oder ein Stück vor, weil die Bayern-Frauen sind ja nun nicht Fallobst, wenn verteidigt, sondern da steht ja auch wirklich Qualität hinten drin.
Und wenn ich mich recht erinnere, war das auch, dass Tomke da ein oder andere Mal den Angriff von Bayern auch gestört hat und danach ein kluges Aufbauspiel zelebriert hatte. Also die war auch bärenstark.
Ja.
In der Verteidigung und ich glaube, einige von den Bayern-Spielerinnen werden immer noch davon träumen, wie sie ausgespielt wurden und wahrscheinlich wird der Trainer auch das zum Videostudio gezeigt haben. Tomke war auch sehr gut drauf, muss ich sagen.
Ja, und dann haben wir gesehen, wo wir Fehlervermeidung betreiben müssten. Das ist im Spiel nach vorne, haben wir teilweise die Bälle zu schnell verloren. Und,
das meinte ich ja.
Und das war dann in der 47. Minute.
Oh, da sind wir schon zweite Halbzeit, okay.
Naja, das ist 0-2. Ich meine, es hat ja in der ersten Halbzeit nicht wirklich. Wir können uns an die Brust heften, insofern, dass kein zweites Tor gefallen ist für die Bayern. Vielleicht auch, weil sie nicht mehr wollten oder Angst hatten, jetzt da irgendwelche Konter zu laufen, aber es gab kein zweites Tor. Kann man ja schon mal unter Erfolg verbuchen. Ja, und damit ging es in die Pause. Und dann ging die zweite Halbzeit so los.
Da hat Lela Egli einen schönen Rückpass gespielt, den Pernille Harder im Prinzip schon geahnt hat,
wie
sich erläuft. Und dann auch aus 17 Metern einfach mal abzieht und ziemlich unhaltbar.
Ja. Und dann hast du natürlich schon 0-2 und dann wird das Spiel natürlich schon etwas schwieriger.
Wobei 0-2 eigentlich ein Ergebnis ist, wenn du dann gleich ein Tor machst, dann hast du eigentlich alle Karten auf deiner Hand. Weil eigentlich ja der Gegner dann versucht, dieses zweite Tor von dir zu verhindern. Also 0-2 ist noch nicht gefährlich, aber es kam ja noch mehr.
Ja, kam ja leider noch ein, zwei Tore.
Zum Beispiel hat Armani in der 54. Minute einen ziemlich harten Schuss gehabt, den Avacara schön gehalten hat.
Und lenkt ihn über die Querlatte, ja.
Ja.
Ja, also zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, waren wir ein bisschen, ich will nicht sagen kopflos, aber wir waren ein bisschen von der Rolle. Also das 0-2 und das 0-3, zu dem wir ja auch gleich kommen, das war ja innerhalb von 15 Minuten. Das ist, und da hat man gemerkt, hier jetzt auf einmal, jetzt fehlt uns ein bisschen, verlässt uns der Mut, jetzt kommt Unsicherheit ins Spiel rein und die Fehler häuften sich. Wo man vorher, sag ich mal, die Bayern im Griff hatte, kam es jetzt zu den Situationen, dass die Bälle verloren wurden oder in die Füße der Bayern Frauen gespielt wurden oder die Zweikämpfe nicht so mit letzter Konsequenz geführt wurden und da auf einmal merkten die Bayern Oberwasser. Das haben sie natürlich genutzt.
Ja, vorher haben wir noch gewechselt.
Ja.
Für Jella Veit und Lisa Heiseler kamen Naika Reisner und Sophie Weidauer. Mannschaftskapitänin wurde dann Samantha Steuerwald, die sich darüber sehr gefreut hat, Kapitänin zu sein. Hat sie jedenfalls dann nach dem Spiel dann erzählt, dass er von der Ehre gepackt war und das sehr gerne ist. Und dann ja, kam es, wie es kommen musste.
Aber mal eine Zwischenfrage würde ich gerne auch mal an Union stellen oder an Louis vielleicht. Warum wird Heisi immer ab der 60. Minute ausgewechselt? Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie platt ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das Spiel nicht lenkt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie das Spiel richtig antreibt, dass sie das Spiel lesen kann und dass sie im Spiel drinnen steckt. Warum wechsle ich dann Eisig aus. Ich glaube,
das
verstanden.
War der Matchplan. Ich glaube, man wollte mit einer Ica einen ganz anderen Spielertypen bringen. Aber das musste Marie-Louise selber fragen. Genau, also erzählen kann ich's nicht, weil ich es wirklich nicht weiß. Ja. Aber ich finde auch, dass Naika Reisner unbedingt in die Startelf eigentlich gehört, weil sie hat dann, obwohl das dann kurz, also kommen wir erstmal schnell zum 3:0, wieder ein Freistoß von Clara Bühl, der geht so ziemlich an Freund und Feind vorbei und auf dem langen Pfosten ganz an der Linie sitzt oder liegt Vigors Dotter und braucht im Prinzip bloß da liegen und der Ball geht ins Tor.
Ja, das sah im Fernsehen so, als ob sie das mit einem Arm reinspielt.
Ja, fand ich auch.
Es gibt keinen Videobeweis. Die Linienrichterin hatte praktisch den Rücken von der Spielerin.
Genau.
Zu sehen, aber ich würde fast sagen, dass der Ball nicht nur an die Brust, sondern auch an den Oberarm ging und damit abprallte und dann ins Tor abprallte.
Ja. Und ja. Und dann fing es aber an, dass man ein ganz anderes Spiel sah, fand ich. Jill Jansen, ja, doch, die wartete, auf der Außen rüber gespielt auf Naika Reis. Fast wäre Naika auch rangekommen, aber Dunst war da aufmerksam und hat den Ball noch gerade so geklärt, die war einschussbereit. Die darauf folgende Ecke von Sophie Weidauer auf Samantha Steuerwald knapp übers Tor.
Wenige Millimeter drüber, ja.
Also wir waren dann wirklich am Drücker. Dann haben wir nochmal gewechselt. Und da kamen Nele Bauereisen und Judith Steinert für Eileen Campbell und Leila Igli. Und willst du Tour erklären oder soll ich?
Kannst mich machen.
Okay, 79. Minute. Jill Jansen flankt auf Weidauer, die legt mit dem Kopf ab auf Nele Bauereisen und die mit dem Kopf direkt zentral ins Tor. Und 1:3, vielleicht ein bisschen spät.
Ja.
Weil man dann danach mit der Brechstange versucht hat, irgendwie noch weiterzumachen und das hat den Bayern natürlich in die Karten gespielt.
Aber du hast bei dem Tor gemerkt, da war der Wille da. Es war, will nicht sagen einstudiert, aber du hast gesehen, dass das mit Absicht so gespielt war. Und dass Nele Bauereisen dann den Ball auch noch unterbringt, gut, das war natürlich, die Torfrau war ja schon weg. Es standen nur noch zwei Bayern-Spieler auf der Linie. Also insofern, da war echt eiserner Wille dahinter, dieses Tor zu machen. Und das merktest du dann natürlich ab dem Zeitpunkt extrem, dass jetzt der Wille da war. Und man hat, ich will nicht sagen, die Bayern-Frauen an die Wand gespielt, aber es spielte doch sich doch einiges mehr vor dem Tor.
Doch, die hatten stellenweise Angst. Also Mamutovic hat dann in der 85. nochmal knapp vor einer Ecke geklärt, die im Sprint auf sie zulog aus 5 Metern.
Ja.
Ja.
Naja, das ist, da hat man gesehen, da haben sich die Damen durchkombiniert. Und standen dann auf einmal in der Box und das, ja. Und am 5-Meter-Raum.
Und sag mal, wenn in der 85. Ball, das 2:3 oder der 2:3 aus unserer Sicht fällt,
ja,
dann läuft das Spiel, also schon alleine, wenn Eileen in der 7. Minute Tor macht, dann läuft das Spiel anders. Aber dann ist genau dieser Punkt da, wo du plötzlich denkst, oh Scheiße, wir könnten hier noch die sicherlich glaubten 3 Punkte aus der Hand geben.
Ja.
Und meistens machst du ja dann, wie wir jetzt am Pokalwochenende auch gesehen haben, oft genau in der letzten Szene dann sozusagen den Fehler. Aber den letzten Fehler haben wir gemacht. Oder den vorletzten Fehler.
Ja.
Da war eben einfach Penela Harder immer aufmerksam und hat dann irgendwann sich durchgetankt und spielt auf Prost. Die dreht sich immer um sich selbst im Tuschelkreisel und schießt dann 16 Meter.
Ja, flach.
Flach. Und zum 4:1. In der Höhe vielleicht ein Tor zu viel.
Ich würde sogar sagen, 2 Tore zu viel. Ich fand eigentlich, dass wenn wir so spielen, also die Bayern sind als deutlich verdienter Sieger vom Platz gegangen, muss man dazu sagen.
Wir wollen aber nicht den Gewaltschuss von Nele noch in der 92. unterschlagen. den sie knapp über, also wirklich, wenn der unter der Latte eingeschlagen hätte, wäre wirklich schön gewesen.
Genau, ja. Aber man muss jetzt sagen, in dem Spiel, alle Neuzugänge haben überzeugt. Mhm. Allen voran Lisan Greve im Mittelfeld, wir hatten es ja schon gesagt, von den 45 Pässen kamen 44 an. Das ist ein extrem sehr, sehr guter Wert. Die Einzige, die ein bisschen abgefallen ist, aber wahrscheinlich nur aufgrund des Tores, was sie mit verursacht hat, war Lela Igli, die im Prinzip da den Ball der Gegnerin in die Füße spielt. Und das wurde ja dann das 2-0. Ansonsten haben wir über die Flügel und wir haben gezeigt, was wir können. Und das war nicht nur hinten reinstellen und nicht nur im Bus parken, sondern wir haben einen attraktiven Fußball nach vorne gespielt. Und wenn man sich jetzt mal die ein paar Statistiken anguckt, also es gibt ja immer diesen berühmten XG-Wert, also die praktisch dieser Wert, aus dem man erlesen kann, wie viele Chancen braucht man, um ein Tor zu machen. Da war das, da waren die lagen die Bayern, glaube ich, lagen wir bei 0,76 und die Bayern bei 1,04. Also die Werte waren doch gar nicht mal so weit auseinander.
Nee, sowieso. Also das Spiel hat mehr versprochen, als wir erwartet haben, finde ich. Also die ganze Ausrichtung von Union, die Spielerinnen haben danach in den Spieltagsinterviews ja auch gesagt, dass sie sauer waren. Das ist ja auch schon mal, also wir machen uns mal nicht voll, die letzten zwei Jahre hat Bayern alle in Grund und Boden gespielt, was in Deutschland sozusagen Frauenfußball betreibt. Sie haben in der letzten Saison kein einziges Spiel verloren. Sie haben zweimal unentschieden, glaube ich, gespielt oder einmal, weiß ich jetzt nicht genau. Sie haben insgesamt 4 Tore gekriegt, 2 übrigens von uns oder 5. Na, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also, und wir waren nicht so weit weg, wie man eigentlich hätte gedacht, dass es so ist. Und ja, ich bin bei deinen Spieltagspropheten, bin ich davon ausgegangen, dass wir so gewinnen, aber das war vielleicht ein bisschen auch aus Fansicht zu optimistisch.
Ja, Union immer auf Sieg.
Naja, nicht immer auf Sieg, aber.
Gibt nichts.
Aber da war ich. Ich war auch enttäuscht. Ich muss sagen, ich war in erster Linie erstmal enttäuscht, weil ich eigentlich gedacht habe, wenn du die Bayern schlagen kannst, dann im ersten Spiel vor allen Dingen, wenn sie noch überraschst, wenn sie noch nicht wissen, wie du spielst, aber wahrscheinlich werden sie sich auch Paris angeguckt haben.
Und immerhin haben wir ein Tor mehr geschossen als Wolfsburg. Wolfsburg hat 0-3 verloren gegen die Bayern. Und naja, ich sag mal so, wir haben einen Ballbesitz gehabt von 43%. Zeig mir mal eine Mannschaft oder ein Team in dieser Liga, das es schafft, auf den Ballbesitz gegen die Bayern bei 43% zu kommen.
Ja gut, aber für 43% Ballbesitz kannst du dir nichts kaufen.
Da fehlt die fehlende Effizienz, das ist ja richtig.
Wir können uns bei Wolfsburg bedanken, dass sie nach 2-0-Führung oder nach 2-0-Rückstand noch 8-2 gewonnen haben.
Und
Nürnberg sozusagen Tabellenletzter ist. Ansonsten hätten wir jetzt so wie Phönix aus der Asche von hinten nach vorne umgeflügt vielleicht.
Ja.
Das ist natürlich auch wieder der Makel eines Eröffnungsspiels, dass du, wenn du das verlierst, so ziemlich erstmal hinten anstehst in der Tabelle. Und wichtig wird jetzt in Freiburg und danach zu Hause gegen Frankfurt zu zeigen, dass wir besser, also dass wir auch Erfolge einfahren, sagen wir mal so. Das ist übrigens das Geburtstagskind Dirk Zingler. der ist jetzt hier 5 Meter von uns entfernt.
Ja.
Ja.
Ja, aber insgesamt, sage ich mal, das war ein wunderbarer Abend. Nee, uns beachtet er nicht. Er geht weiter. Nee, es war ein toller Fußballabend. Wir haben vor 1 Million Publikum gespielt. Also mal abgesehen von den 17.083, die hier waren, hat das ZDF ja live übertragen. Und es war eine Werbung für den Frauenfußball. Natürlich auch aufgrund der Vorgänge auf den Rängen, auf allen Seiten. Es war ja überall voll. Und es war eine geile Atmosphäre. Es war eine absolute Werbung für den Frauenfußball, wie er denn überall auch sein könnte. Wenn denn die Vereine alle wollten. Und da muss man jetzt sagen, er lief gerade da vorbei. Unser Präsident macht da natürlich gerade, nee, nicht gerade, das streich mal wieder, macht da vieles richtig. Oder fast alles richtig.
Er hat auch irgendwie erzählt, dass er nicht möchte, dass man schon vorher weiß, wer Meister wird.
Ja.
Insofern findet er diese Playoffs, die da im Raum stehen, auch gut. 2 Vereine sind dagegen. Das sind die beiden im letzten Jahr führenden, Wolfsburg und Bayern. Alle anderen sind für Playoffs. Ich weiß es noch nicht, ich bin immer noch dagegen. Aber aber grundsätzlich ist natürlich nichts schlimmer, als wenn eigentlich nur noch ein Verein alles dominiert und alles im Grund und Boden spielt für die Spannung, weil vom Abstiegskampf lebst du nicht. Jedenfalls nicht über Fernsehgelder, also muss da wirklich auch was stattfinden. Allerdings ist natürlich auch so, dass wir auf einem guten Weg sind dahin. Und das hast du ja auch von allen Seiten dann zu hören bekommen, vom gegnerischen Trainer, von den Medien und so weiter.
Ich meine, wir müssen in dieser Saison natürlich einen hohen Zuschauerschnitt haben, denn wir spielen das darauffolgende Jahr eben nicht mehr hier. Der Anziehungspunkt Alte Försterei, der ist dann halt für ein Jahr nicht. Ich würde mal sagen, wir werden einen Durchschnitt haben von mindestens 10.000, oder hoffe ich zumindest. Und dann müssen wir gucken, was wir dann 2027, 2028 machen. Noch ist ja nicht klar, wo wir spielen. Da gibt es nur viele Ideen, Gerüchte, wo auch immer. Das naheliegendste wäre natürlich das Stadion in der Wuhlheide, weil es einfach mal direkt in der Nähe zur Alten Försterei liegt. Muss natürlich viel investiert werden, klar. Aber
ja, vor allen Dingen in der Schnelle jetzt der Zeit. Also ja, für mich am besten wäre natürlich in Lichtberg 47 Spielfläche zu spielen, weil ich das schön nah hätte dann. Aber ja, das sind Sachen, die haben wir nicht in der Hand, die können wir nicht beeinflussen. Da müssen sich andere Gedanken machen. Wie schlecht Berlin aufgestellt ist, was Fußball betrifft, haben wir ja auch gestern in DFB-Pokal gesehen, wo Alt-Klinike im Olympiapark sozusagen im Herthas Amateurstadion spielen musste, weil kein anderer Platz die Richtlinien erfüllt, die der DFB an die erste Runde legt. Ja, nur die Alte Försterei wäre frei gewesen, aber da wollten sie wohl nicht spielen.
Ja, aber der Abend, es war eine Werbung für den Frauenfußball. Es war Wahnsinn. Wir haben hinterher noch im Biergarten noch gesessen und da fing es dann an zu regnen. Haben Bettina nochmal gratuliert zu diesem Wahnsinnsabend und haben noch angestoßen. Es war wirklich ein schöner Abend. Ich war dann auch mal im Tunnel der Liebe. So heißt der ja gar nicht. Wie heißen die so?
Tunnel of Fame?
Ja, ich bin da mal durchgegangen und reingegangen, wo die ganzen Steine sind. Der Tunnel der Liebe war jetzt Quatsch. Aber ja, war ein schöner Abend.
Können wir eigentlich überleiten erstmal zum DFB-Pokal. Vorher würde ich aber noch über den Transfermarkt sprechen mit dir vielleicht. Da muss ich noch mal ganz kurz hier.
Du meinst unser neuer Goldjunge?
Ja, ich weiß nicht, ist er schon weg?
Nee, ich glaube nicht. Aber Sky hat es wohl schon mehr oder weniger verkündet, dass es in trockenen Tüchern ist. Ich meine, das ist natürlich, ich sag mal so, auf welcher Bank kriegst du so viel Zinsen und so ein Invest für 4 Millionen nach einem Jahr 22?
Ist schon sicher, dass es 22
ist? Weiß ich nicht. Das ist das, was man hört. Keine Ahnung.
Ich hab gestern das erste Mal Gerüchte dazu gehört, da waren es bei 12. Dann meldete das Fachmagazin, das sogenannte, dass es 17 sind und jetzt wird irgendwas von 20 erzählt, ja, inklusive Bonus.
Genau.
Und ein bisschen was davon kriegt auch Paderborn, die ja den für 4 Millionen vor Jahr abgegeben haben.
Ja.
Und ja, Elias Ansa ist gerade gut drauf, aber ich glaube, bei Summen über 12 Millionen muss Union verkaufen. Also da kannst du nicht sagen, nee, wir brauchen den, in der Position sind wir nicht. Und da müssen wir das Geld dann halt nehmen. Da halt, heißt es eben dann nicht Liebe, sondern nur Geld, weil du das auch brauchst, nachdem du Diogo Leth und Danilo Duki kostenfrei abgegeben hast. Ersterer sucht ja noch händeringend einen Verein. Zweiterer ist zu Lazio Rom heißt lieber. Gegangen. Wir haben Tom Wissbereit abgegeben, unseren Junior-Torwart an den FC Augsburg. Wir haben David Preu abgegeben an Stuttgart 2. Laszlo Benes, die Älteren werden sich noch erinnern, ist zu KAA Gent gegangen. Alex Kral ablösefrei zu FC Kopenhagen und Chris Bedia zu Al Nasser Dubai.
Ja.
Ausgeliehen wurde mit Vertragsverlängerung Dimitri Bogdanov an Cottbus. Und dann kommen wir zu dem, was wir geholt haben. Wir haben erstmal mit André Ilic verlängert, was mir sehr gefallen hat. Wir haben Emmanuel Latelat für ein Jahr verpflichtet mit Kaufoption.
Ich glaube für 3,5 oder sowas.
Nee, die 3,5 sind seine Gehalter,
so,
die wir übernehmen. So. Ich weiß nicht, was, da wird nicht erzählt. Für 3,5 haben wir von Pisa SC, also der erstere kommt aus von Atalanta.
Atalanta, stimmt schon.
Nee, Atlanta United.
Ach so.
Der war vorher bei Atalanta. aber die Transferrechte hat Atlanta United. Michel Aibischer kam für 3,5 Millionen vom SC Pisa. Stanley
Schweizer, schon Nationalspieler. Alle Spiele gespielt für die Schweiz. Mhm. Alle vier.
Stanley Nsoki haben wir fest verpflichtet für 1,5 Millionen. Wir haben schon lange die Fühler ausgestreckt nach Zeno van den Bosch von Royal Antwerpen und wir haben ablösefrei Manuel Friedrich verpflichtet.
Tja, jetzt wird ja noch kolportiert, das ist wahrscheinlich ja dann noch, wenn man jetzt, ich sag mal, das ist ja das, was Zinger eigentlich immer erzählt, wir entwickeln Spieler und verkaufen sie teuer.
Ja.
Gut, er meint es bezogen auf den eigenen Nachwuchs, dann könnte man aber sagen, Elias Ansar ist ja noch Nachwuchs mit seinen jungen Jahren. Wir haben ihn entwickelt innerhalb von einem Jahr und haben aus 4 Millionen, keine Ahnung, lassen wir mal die 22 Millionen stehen, haben wir ein unwahrscheinliches Invest getätigt, was wir gebrauchen könnten. Erstens, wir wollen Stadion erweitern, da kann man ein bisschen Bargeld gebrauchen. Oder halt nochmal in einen, na gut, brauchen wir noch einen Stürmer, ich weiß nicht. Wir haben ja jetzt mit Mari Ljubicic jemanden, der ja verlässlich trifft.
Du meinst jetzt sozusagen, dass da so ein bisschen dieser Gag gebracht wird, dass Mauro Lucinello sagt, was machen wir denn jetzt mit den Millionen? Und Zingler sagt, naja, wir rühren Beton an.
Ja.
Und Mauro denkt, oh, wir holen noch einen Abwehrspieler.
Nee,
wir rühren Beton an.
Ja. So. Im Stadion.
Genau.
Ja, das ist. Was macht man mit so einem Geldsegen? Aber ich glaube, wir könnten ihn gebrauchen, eben für den Stadionbau. Und vielleicht nochmal in den Spieler zu investieren oder in zwei. Weil ich glaube, so jetzt kommt hier der Wind doch ziemlich reingepfiffen in den Pavillon. Entschuldigt bitte, aber.
Wenn man es hört, ich weiß nicht, ob man es hört.
Okay. Ist natürlich die Frage, was macht man mit der Kohle dann? Investiert man sie in Spieler oder lässt es auf der
hohen Kante? Sowohl als auch. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Horst Held einen guten Job macht. Auch wenn man nicht so sieht und wenn sicherlich, wenn jetzt Patrick hier wäre, schönen Grüße an der Stelle, der hätte gerne mitgemacht, aber der heute beim Zahnarzt.
Mein
das Traum. Patrick oder ich, der Zahnarzt?
Nein, der Zahnarzt, nicht Patrick. Patrick, sorry.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass du eine Mannschaft, sag mal, du kannst nicht nur in die Mannschaft investieren, du musst aber sie auch umgestalten und das macht er meines Erachtens schon ganz gut, weil wir auch Spieler abgegeben haben, wie man gesehen hat, ziemlich viele sogar. Und die sind alle von der Gehaltsliste und wir haben einen sehr aufgeblähten Kader, finde ich, von Spielern, die so ein bisschen auch in die Jahre gekommen sind. Und damit meine ich nicht Christopher Trimmel.
Nee, aber wir kommen ja jetzt zu Braunschweig, also zum Spiel gegen Braunschweig. Und das war, wenn ich dem Glauben schenken kann, was ich im Fernsehen gehört habe, die jüngste Union-Mannschaft seit 10 Jahren, die auf dem Feld stand. Jo. Es kann durchaus hinkommen, weil Trimi, der das Altersniveau immer ein bisschen anhebt, hat ja nun erst zum Schluss gespielt, aber es ging um die Startaufstellung.
Also wir waren im Tor mit
Matteo Raab.
Wir haben Rode, Van den Bosch, Rode. Mein Zahnarzt heißt Rode, weil du gerade eben über Zahnärzte gesprochen hast. Mit Tom Rothe und Josef Juranovic auf den Seiten und in
Innenverteidigung, Zeno van den Bosch und Leo.
Im Querfeld.
Mal wieder, ja, lange nicht.
Wir haben davor mit Rani Khedira und Aljascha Kemlein gespielt. Davor Livan Butchu und Wu Yong Yeong.
Ja.
Und davor
Elias Ansar und Emmanuel Latelat.
Genau.
Also muss echt sagen, die Aufstellung ist die, wie ich sie, bis auf eine Ausnahme. Ich hätte jetzt zum Beispiel Jung nicht in die Startelf genommen. Aber
warum nicht? Der war eigentlich in den Testspielen war er eigentlich sehr aktiv und so ein bisschen genau dieser Chaosbereiter, der alles stresst, der sich nicht an irgendwelche taktischen Regeln hält, sondern auch mal die Seiten gewechselt hat. Also
ja, ich habe immer das Gefühl, er braucht immer zu lange, um nach hinten wieder zurückzuarbeiten.
Das kann sein.
Die Abstände in dem Spiel, wir haben in der ersten halben Stunde den, ich weiß nicht, wie er heißt, der Opoku.
Opoku.
Jetzt lese ich es gerade, Opoku. Wir hatten den in keiner Phase im Griff. Und das lag teilweise auch an Yusup und auch ein Stück weit an Jong. Weil sie haben sich doch von dem Opoku vorspielen lassen. Und teilweise auch zu weit weg von ihm. Naja, und das zog sich dann halt in den ersten...
Naja, ich bin ja ein bisschen schuld an den ersten Minuten, weil ich mich natürlich bei der Aufstellung, als ich die im Fernsehen gesehen habe, schon gesagt habe, Braunschweig könnte auch ein gutes Frauenteam aufbauen, weil sie haben ja schon mal mit Marien so eine starke Spielerin, die bei den ersten Männern mitspielt.
Marie.
Marien? Max hat Marien. Ja mal gesagt.
Max? Okay. Aber wir hatten die Eintracht Braunschweig als Gegner. Muss man mal sagen, Eintracht Braunschweig war mal früher unser Angstgegner. So ab und zu mal?
Also 2018, Februar das letzte Mal gegeneinander gespielt. Danach waren es immer nur Vorbereitungsspiele und Testspiele. Genau.
Also wir hatten insgesamt 26 Spiele gegen die Braunschweiger. Davon hat Braunschweig 10 gewonnen, wir 9. Unentschieden waren 7 und dann hat man ein Torverhältnis von 35-39 für uns. Also es war...
Die wichtigen Spiele gegen Braunschweig haben wir immer gewonnen.
Ja, die wichtigen. Aber wir sind nicht als Favorit hingefahren.
Boah, doch, finde ich schon.
Nee. Nicht nach den Vorbereitungsspielen.
Also du bist als Bundesligist automatisch Favorit und Braunschweig ist der vom Lostopf her, wenn du in den Amateurtopf sozusagen guckst, war der schwerste Gegner, den wir gezogen haben, weil 15. der Vorsaison, 16, 17, 18 der zweiten Liga liegt da auch noch drin aus der Vorsaison, 16 spielt aber Relegation und die haben sich diesmal durchgesetzt, sonst wäre Greuther Fürth sozusagen abgestiegen. Also wir hatten den auf dem Papier schwersten Gegner und nicht viele haben genau gedacht, dass bei diesem Spiel der erste Bundesligist ausscheidet. Zu diesen zählte ich auch. Aber Favorit sehe ich nicht.
Naja, die Vorzeichen waren nicht die besten und wenn ich mir die Testspiele angeguckt habe von uns, okay, Testspiele sind Testspiele.
Genau.
Aber ich habe da in keinem Testspiel, bis auf vielleicht die beiden, die wir hoch gewonnen haben, nie einen Plan gesehen. Es war immer der gleiche Kampf wie in den Jahren zuvor. Ansatzweise hat man gesehen, dass sie den Gegner früher anlaufen. Das hat man von vornherein gesehen, nachdem Lustrinelli übernommen hat, dass da der Plan dahinter steht, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.
Aber dabei vergessen wir dann sehr, sehr gerne, also wir stürzen uns dann genau auf den ballführenden Spieler und vergessen dann die gesamte andere Seite. Da ist nämlich sehr viel passiert, auch in den Vorbereitungsspielen war zu sehen, dass ein schneller Seitenwechsel uns unheimlich in die Bredouille bringt. Und das hat Braunschweig immer wieder versucht.
Genau.
Ja?
Und auch richtig, auch so versucht, dass sie uns wirklich in Schwierigkeiten gebracht haben. Vor allem, das hast du ja bei dem 1-0. Man hat schon gesehen, dass Braunschweig uns gut ausgelesen hat, zumindest die letzten Vorbereitungsspiele definitiv alle gesehen hat und uns genau auf diesen Fuß erwischt hat.
Wobei wir letzte Saison fast nichts durch die Mitte bekommen haben. Das war 2 zu 1, wo sie einen Doppelpass gespielt haben. Nee, das war ja das,
genau,
wo er sich gedreht hat.
Das war dieses Tiki-Taka-Tor. Ja, aber...
Ja, erstmal waren wir ja am Drücker. In der dritten Minute haben wir ja ziemlich, eine gute Ablage gehabt, aber Khedira auf dem falschen Fuß.
Ja.
Denn, wie gesagt, in der 11. Minute das 1-0, wir haben da ein bisschen unentschlossen verteidigt, aber das haben wir in der Vorbereitung auch gezeigt, dass wir das können, unentschlossen zu sein.
Und wobei Braunschweig in den ersten Minuten kaum aus ihrer eigenen Hälfte kommt. Also man sah,
Die ersten 10 Minuten nicht, nee.
Man sah, was Lustinelli vorhat, nämlich den Gegner möglichst schon beim Spielaufbau zu stören.
Zu stressen.
Zu stressen. Und die sind ja wirklich angelaufen bis zum Schluss. Das muss man ja wirklich sagen. Sind die den Torhüter angelaufen, sie sind die Innenverteidiger angelaufen, also den Ball haltenden Braunschweiger, den sind sie möglichst immer auf die Füße getreten.
Und nach dem 1-0 war Pfannig auch so 5 Minuten lang ein Bruch drin, wo Braunschweig schon eine Zepter übernommen hat und mehr Ballbesitz hatte. Aber auch da war der Ballbesitz eigentlich in Phasen, die nicht, also okay, der Lattenschuss noch war natürlich schon ziemlich heftig, aber vorher haben wir ja noch den Ausgleich gemacht.
Naja, aber um nochmal zum 1-0 in der 11. Minute. Wir haben eigentlich mehr Spieler in der Abwehr als Braunschweiger im Angriff.
Da waren wir so inaktiv.
Und was nicht passieren darf, dass dieser Braunschweiger Spieler, ich glaube, es war dieser Marie, den Ball annehmen kann, sich drehen kann und aufdrehen kann und darf dadurch aber trotzdem die Zeit hat, obwohl wir dort in Überzahl sind, dass er das schafft, den Ball anzunehmen. Er dreht sich, zieht auf und schießt.
Ja, ja.
Und dass keiner von unseren Spielern ihn ansatzweise nur stört.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist so ein... Ja, und ab der 11. Minute ging es dann halt... Naja, dann hat Braunschweig im Prinzip gezeigt, dass sie ein Spiel gegen Magdeburg mit 6-1 nicht umsonst gewonnen haben.
Ja, da konnten wir uns bei Matteo Raab ziemlich bedanken, muss ich auch sagen. Buccio hat dann wieder uns so ein bisschen ins Spiel gebracht, lieber Buccio, als er dann eine Chance in der 30. Minute hatte. Und daraus wurde er in die Ecke, die Juranovic direkt auf den Kopf von Zeno van den Bosch platziert hatte, und der hatte keine Mühe, dann einzuköpfen. Und ja, und dann, wie gesagt, war nur noch eine Szene großartig, die mir in Erinnerung geblieben ist. Das war der Kattenbach, der da an die Unterlatte den Ball knallt.
Ja.
Und ja. 53. Minute in der zweiten Halbzeit hat dann Aljoscha Kiemlein eine völlig unnötige gelbe Karte bekommen, fand ich.
Naja, taktisches Foul halt.
Ja, aber in der Position Mittellinie. Ist das notwendig.
Du weißt nicht, was sich draus entwickelt hätte.
Du hast so viele Spiele dahinter gehabt, aber ist egal, ja. Ist ja nicht weiter passiert.
Mhm.
Jedenfalls hat sich aus diesem Freistoß, der da gegeben wurde, dann so eine Staffette gebildet, die dann sozusagen dazu geführt hat, dass Entrup und Max Marie dann sozusagen Doppelpasse gespielt haben durch unsere Zentrale durch, und der Letztere dann aus 14 Meter einfach mal abzieht und plötzlich 2-1 für Braunschweig wieder steht, wo ich eigentlich dachte, na, eigentlich haben wir das Spiel im Griff gehabt.
Ja.
Und wo ich gedacht habe, naja, jetzt hast du schon mal das 1-1 gemacht und eigentlich bist du am Drücker und jetzt kriegst du das wieder.
Genau, aber ich finde, wir haben uns da nicht aufgegeben. Wir haben auch vorher schon bei dem 1-1, das war in der 31. Minute, du hast ja schon gesehen, man versucht das umzusetzen, was der Trainer will. Und ich glaube, dieses 1-1 war eine einstudierte Variante. Meine Juranovic hat ja nun alles gemacht. Der hat links die Ecken geschossen, hat rechts die Ecken geschossen, hat die Flankenläufe gemacht. Und hier hat er eine Ecke getreten, die meines Erachtens genau so gewollt war. Also genau, Zeno van den Bosch springt ideal hoch und steht in der Luft und kriegt den Ball genau dahin und kann ihn gezielt in die lange Ecke schieben. Also köpfen, nicht schieben.
Jetzt bist du wieder in der ersten Halbzeit.
Ich bin noch in der ersten, beim 1-1, ja, bei der 31. Weil das war für mich so ein Sinnbild, dass sich doch einiges verändert hat.
Ja, okay. Aber wie gesagt, wir haben dann diese 2-1 hat mir dann so ein bisschen... So, keine Ahnung, schon in dem Moment habe ich gedacht, na gut, dann sind wir jetzt eben. Dann sind wir eben die, aber erste Runde ausscheiden ist immer besser, noch besser als im Halbfinale in Leipzig auszuscheiden.
Ja.
Und ja, und dann gibt Rote in der 60. Minute schön rein und der Torwart verhindert von Braunschweig, der Hoffmann, dass Emanuel Latelate an den Ball noch rankommt und vertändelt so ein bisschen. Und dann, jetzt nehme ich euch mal mit in meine Gedankenwelt, und dann gibt es einen Wechsel und ich denke mir, okay, Wu Yong geht raus, Latelate geht raus, Aber warum kommt denn jetzt Marie Ljubicic? Ja?
Habe ich mich auch gefragt.
Und der ja bekanntlich nach Düsseldorf verliehen wurde und da keine nennenswerte Torchance sich in der gesamten Rückrunde erarbeitet hatte. Und ja, habe ich gedacht, naja, jetzt geht's dahin. Stellt sich raus, gleich in der nächsten Ecke hat er schon mal ein Händchen dafür,
Moment,
ein Köpfchen
also,
dafür.
Marie Ljubicic für Latte Latt und Andras Schäfer für Wu Yong Chong.
Ja, Andras Schäfer kam auch noch rein,
genau.
Stimmt. Und dann gibt es 63. eine Ecke von Juranovic wieder. Logisch, hast du ja eben gesagt.
Ja.
Hat er alle getreten und Marin Ljubicic verlängert mit dem Kopf auf Tom Rothe. Und das sah einstudiert aus.
Genau wie das 1-1 meiner Meinung nach komplett einstudiert. Also Marin Ljubicic wusste, dass der Ball von Jura genau dahin kommt. Und er hat auch geahnt, dass hinten ein Spieler freisteht, ob er jetzt wusste, dass Rothe da freisteht. Aber das sah einstudiert aus.
Und dann geht's weiter. Sag mal, Braunschweig hat dann versucht, ein bisschen mit Wut anzuspielen, aber ist nicht mehr so richtig ins Spiel gekommen. Auch dank André Schäfer, der viel aufgeräumt hat, zusammen mit Rani Khedira. Also man hat nicht viel für den Spielaufbau getan, aber defensiv gut die Bälle abgelaufen. Und dann sprintet Ilias Ansa aufs Tor. Hofmann kommt raus, kann nur wegfäusten und plötzlich ist der Ball im Tor. Und ich habe erstmal gesagt, was war denn das jetzt? Wie ging denn das? Also das ging ja physikalisch gar nicht, was da passiert ist. Aber Marin Ljubicic hat es irgendwie erahnt und ist eben der Stürmer, den du, also der eben weiß, wo er zu stehen hat. Der hat ja nicht umsonst letzte Saison eine Mörderquote gehabt. Der hat 7 Minuten gespielt bei uns und hat 2 Tore gemacht. Insgesamt.
Ja.
Und diesmal ja, hat er dann goldrichtig gestanden und hat den Ball gegen den Kopf gekriegt und hat ihn genau so reingelenkt. Das Gute ist, er war dann schon mal an 2 Toren beteiligt. Das Schlechte ist, er ist immer noch kein Anspielstürmer wie André Ilic. Also du kannst dich zwar freuen, dass er so gut funktioniert hat, aber er ist eben immer noch nicht der, den du steil schicken kannst, ist immer noch nicht der, den du rennen kannst, aber er ist eben ein Stürmer, der Kroate weiß eben ganz genau, wo er zu stehen hat und das macht er gut.
Ja, er ist weitergelaufen, er ist durchgelaufen und hatte Glück. Nee, nicht Glück, er hatte den richtigen Riecher, dass der Ball durchaus vom Torhüter zurückkommen könnte. Im Fernsehen sah das, ich hatte erst kurz gesagt, der Ball kommt vom Tor zurück, bleibt in der Luft stehen und fliegt in die andere Richtung.
Ja, irgendwie so.
Da sah nicht, ob noch jemand dazwischen was dran war. Ja. Das war ganz kurios. Und dann hast du erst eine Zeitlupe gesehen. Ah, okay, so
und
war
dann,
das.
Und dann führen wir sozusagen das erste Mal in dieser Saison. Und dann wechseln wir dann, Livan Bucuk geht für Michael Eibischer und Josip Juranovic für Christopher Trimmel.
Mhm.
Der danach dann alle Freistöße und Ecken getreten hat. Und in der 81. testet Tom Rothe noch. Nee, Tom Rothe spielt flach auf Ljubicic und Marin Ljubicic testet Hofmann, der mit dem Fuß gerade noch so klären kann. Dann zeigt Michel Ebischer deutlich, dass er auch als aggressiv Leader eine Rolle spielt, indem er Aydin da so ziemlich in der Luft hält. Und ihn zu Boden ringt und Aydin schubst ihn dann mächtig, wo ich schon fast gesagt habe, da hätte ohne weiteres der Sören Storks aus Ramsdorf auch mehr zeigen können als nur die beiden gelbe Karten. Ich habe mir aufgeschrieben, auf die Fresse zwischen den beiden.
Ich auch. Man war kurzzeitig doch ein bisschen nah dran, aber vorher hat es noch gelb gegeben für Zeno van den Bosch. Fand ich auch lustig, weil er den Torhüter beim Abschlag behindert hat.
Ja.
Und sonst wäre es nämlich ein schneller Konter gewesen. Gut, gab es gelb, aber
ja.
Okay,
ja,
das muss man machen.
Das war aber eine gelbe Karte, die deutlich akzeptiere, während die anderen 3 gelben Karten sozusagen, also oder die anderen beiden gelben Karten, die für Kemlein und die für Ebischer, die sind nicht notwendig eigentlich. Mhm. Also du musst den Spieler nicht so abräumen. Aber ja, musst auch irgendwo ein Zeichen setzen, dass du hier nicht versuchst, noch der dritte Tor zu kriegen. Dann schießt nochmal der eingewechselte Sturm aus der Distanz in der 90. Minute, wo Matteo Raab in bester Matteo Raab-Manier den Ball aus dem Dreieck holt. Das hat er ja in Freiburg schon gezeigt.
Ja.
Damals mit verletzter Hand, jetzt ja wieder gesund. Und denn in der 90 plus 4. grätscht Max-Marie Hansa den Ball ab. Der Ball trudelt zu Marin Ljubicic und der schiebt, oder also lupft so ein bisschen, schiebt so ein bisschen am Torwart vorbei zum 2:4 zum Endstand. Danach, glaube ich, wurde nicht mehr wieder angepfiffen.
Nee, er läuft dann praktisch zum Tor und biegt dort gleich in die Fankurve ab.
Ja. Und damit war er Man of the Match. Und Jan Grobi war mal wieder derjenige, der gesagt hat, du hast keine Ahnung vom Fußball, du hättest den Spieler nicht gebracht. Der hat aber im Prinzip 3 Tore mit, also nicht nur vorbereitet, 2 davon selber erzielt und dann auch zu Recht Man of the Match wahrscheinlich. Ja, haben wir sozusagen die nächste Pokalrunde erreicht.
Genau, aber jetzt kann man nochmal deutlich machen, dass Statistiken einfach für die Tonne sind. Gerade bei dem Spiel, also Torschüsse passt noch, 16 zu 17, also wir haben Torschüsse mehr. Gespielte Pässe, Braunschweig 499, wir 272. Angekommene Pässe, Braunschweig 85%, bei uns nur 73%. Hm. Flanken waren wir auch mit 21 deutlich höher als die von Braunschweig, aber beim Ballbesitz hatte Braunschweig 63%. Zeigt natürlich nun, Statistik ist Schall und Rauch, wenn die Spiele anders ausgehen.
Ja, aber das ist ja das Spiel, was Mauro Lustrinelli spielen lassen will. Er hat ja auch keine Lust, großartig Ballbesitz zu spielen, sondern Klatsch, steil Klatsch, was ja auch Braunschweig gerne gespielt hat, immer wieder. Ist die Devise, also diese sogenannte Leipziger Schule,
ja.
Die scheinbar erfolgreich ist, aber die nicht immer schön anzusehen ist. Du musst eben wirklich aus wenig viel machen und das scheint zu gelingen. Das weiß ich nicht, wie das jetzt wird ohne Elias Ansa, aber erstmal hat es geklappt und ja.
Wenn es denn dazu kommt.
Und wo ich auch noch keine Ahnung hatte, ich habe natürlich gedacht, irgendein Bundesligist scheitert immer. Gibt jetzt nur noch 2 Bundesligisten, die in der ersten Runde scheitern können, das sind Dortmund und Bayern und es ist eher nicht damit zu rechnen, dass das passiert. Also ich weiß nicht, wann es das schon mal gab, aber alle Erstligisten sind sozusagen weitergekommen, alle bisher sind weitergekommen. 6 aber Zweitligisten sind ausgeschieden.
Deutlich schwer getan hat sich gestern am Schalke, die wirklich bis zur Verlängerung ja, gebraucht war, haben gegen HFC.
Das war sicher ein Spiel, was dich interessiert hat, stark. Ja. Ich habe gesagt, ich gucke nur bis zur 90., weil das war mir dann auch schon wieder zu spät. Und ich fand auch, wenn wir schon bei den anderen Spielen sind, fand ich auch sehr, sehr schön, diese Transparent, was da hing. Du träumst von dem Spiel des Jahres und wachst auf am Montag um 20:45
Uhr. Ja.
Das war okay.
Da fehlte noch ein Zusatz.
Ja.
F-punktig.
Da darfst du. Ja, Ralf kommt ja aus Halle, insofern hat er da auch Bezug zu irgendwo. Ich wollte dich eigentlich dazu fragen, wie siehst du denn eigentlich Magdeburg als alter Hallenser?
Ich glaube, ja.
Da soll es ja eine Todfeindschaft geben, habe ich gestern gehört.
In der Zeit, als ich noch, das ist ja nun auch fast 30 Jahre her, in Halle noch war, gab es diese, da war der HFC eine kleine Nummer und Magdeburg war die große Nummer, da gab es keinen, also von mir aus keine Reibungspunkte. Die haben andere sich wahrscheinlich dann erdacht oder ausgespielt, aber für mich war Magdeburg einfach damals deutlich besser. Für mich gab es innerhalb von Halle so die, oder zumindest ja doch, innerhalb von Halle so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, der Verein, den mag ich nicht. Da gab es den HFC und gab den VfL. Aber mit Magdeburg habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Also ich glaube, das ist heute alles ein bisschen anders. Wo dann aus fahrenden Zügen Fans rausgeworfen werden. Und also das hat Ausmaße angenommen.
Das gab es damals noch nicht. Ja, das stimmt. Das ist
nicht schlimm geworden. Nee, das, ja, damals war 4 Hooligan. Das, ja, das habe ich damals auch schon erlebt. Aber das spielte sich nicht in diesem Ausmaß ab, wie es jetzt zwischen HFC und Magdeburg gelebt wird.
Ja, aber auf jeden Fall ist da auch viel, viel kaputt gegangen, sowieso in Halle. Wenn man sich Halle Neustadt anguckt zum Beispiel, ist ziemlich runtergekommen. Man muss, wenn man nicht investiert, sich auch nicht wundern, wenn da Parteien plötzlich nach oben gespült werden, die nichts für die Demokratie übrig haben, aber so ist es nun mal.
Obwohl, da würde ich jetzt mal mit dem Vorurteil aufräumen, hieß mal Halle, die war in Grau, ist sie schon lange nicht mehr. Es wurde viel Geld in die Hand genommen, den eigentlichen Teil von Halle, Halle Neustadt, war ja früher mal eine eigenständige Stadt, ist dann ja praktisch eingemeindet worden. Auch in Halle Neustadt wurde viel investiert, aber du hast halt ein hohes Potenzial. Ich meine, du hattest da eine Firma, die hieß Leuna, Buna,
ja.
Über 100.000 Angestellte, 100.000 Mitarbeiter. Mhm. Von heute auf morgen ist diese Firma weg. Das heißt, du hast auf einmal ein riesen Potenzial an unzufriedenen Leuten. Wer nicht weggezogen ist, lebt heute noch da und es ist einfach eine strukturschwache Region. Und das macht sich eine Partei dann zu eigen und ja, will halt Sachen machen, die nicht finanzierbar sind.
Die will auch nur meckern, ja. Gut,
genau.
Wir werden uns jetzt langsam da vorbereiten, darüber zu laufen, ne?
Wie spät haben wir es denn?
Keine Ahnung.
Wir haben es 17:30, 18 Uhr ist Einlass.
Ja, ich müsste nochmal auf Klo irgendwo.
Ja, genau. Also hier nochmal der Aufruf, Fan- und Mitgliederabteilung an alle Unioner, Unionerinnen.
Ja, ist relativ einfach. E-Mail schreiben an Thomas
Macho. Macho Roth ist der Vorstandsvorsitzende, genannt Macho. Er beantwortet jede E-Mail, auch wenn es mal 2 Tage länger dauert.
Oder ein halbes Jahr.
Kann manchmal auch passieren. Aber werdet Mitglied, weil nur so kann man in diesem Verein mitbestimmen. Hm. Direkt über die Fan- und Mitgliederabteilung. Es gibt verschiedene AGs, wo ihr euch engagieren könnt. Die größte ist die AG Soziales, wo Jan und ich mitmachen. Ansonsten gibt es noch Stadion, es gibt Marketing, es gibt Kommunikation, glaube ich.
Und man kann auch einfach nur FUMA-Mitglied
sein. Man kann einfach nur FUMA-Mitglied sein und an solchen Tagen wie heute dann natürlich auch den Vorstand mitwählen und den Vertreter vielleicht für den Aufsichtsrat vom Verein.
Genau.
Und das ist doch das Wichtige, dass wir als Fans Zugriff haben auf das, was der Verein entscheiden will. Und das geht nur, wenn man sich in den Strukturen engagiert. Also in dem Sinne, es kostet nichts. Mitglied müsst ihr trotzdem werden. Ohne Mitgliedschaft geht's nicht, aber sie ist kostenlos.
Ja, heißt ja Fan- und Mitgliederabteilung.
Genau, und als Unioner sowieso zahlt ihr ja Beitrag. Insofern ist diese Mitgliedschaft natürlich dort kostenfrei.
Gut, das soll es ja gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. Patrick hat schon vorgeschlagen, nach dem 1. September, weil er da das Transferfenster zumacht. Jetzt kommt Horst Held und telefoniert.
Atlas.
Spricht Englisch. Nee, also er läuft wirklich gerade, mach mal ein Foto, läuft wirklich gerade an uns vorbei sozusagen und hat auch nett gegrüßt. Ja, so ist es im Podcast. Jetzt hätten wir, wenn er hier direkt vorbeigegangen, hätten wir ihn fragen können, ob er ein kurzes Statement dazu geben will, aber hätte er wahrscheinlich auch abgelehnt. Jetzt macht er sich die Zigarette an. Soll er so machen.
Er hat die 22 Millionen wahrscheinlich im Sack. Darauf erstmal eine Zigarette.
Ja, alles klar. Macht's hübsch. Gut. Wir werden mal sehen, wie wir es nächste Woche machen. Wissen wir nicht, aber...
Ich habe nächste Woche Urlaub. Müssen wir mal gucken.
Ich auch.
Okay. Dann würde ich sagen, alle die noch im Urlaub fahren, habt einen schönen Urlaub. Alle die im Urlaub sind und ich kenne da jemanden, schöne Grüße nach Griechenland. Liebe Grüße nach Griechenland und wir sehen uns hier im Stadion.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Union Berlin. Union.